Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde der Heiligen Schrift, wir beginnen heute unsere Predigtreihe über den Kolosserbrief. Und ich hoffe, dass Sie sich genauso wie ich darüber freuen, dass wir im Laufe des Jahres dann zusammen am gleichen Text geleitet ein Stück tiefer in die Heilige Schrift eindringen dürfen und am Ende, wenn wir dann die Texte der Predigten zusammenfügen, ein wichtiges Ergebnis in Händen halten. Nun, warum soll es der Kolosserbrief sein? Wenn wir so stoßen, dann fragen wir zugleich nach den Motiven, die den Paulus bewogen haben, diesen Brief an die Kolosser zu schreiben, obwohl er selber nie in Kolosse gewesen ist. Er kennt die Verhältnisse nur aus zweiter Hand. Er schreibt zusammen mit Timotheus und spricht auch einige Male in Wir-Form, aber im Wesentlichen und meistens hat er dann in den hinteren Teilen in Ich-Form geschrieben. Also, warum wurde der Kolosserbrief überhaupt geschrieben? Und was führt dann eben dazu, dass auch wir uns damit beschäftigen? Paulus hat durch seine vielfältigen Kontakte sich beschäftigt und Anteil genommen am Ergehen der Gemeinde. Er hat sich genau informiert, was dort gelehrt wird und wie die Christen im Glauben weitergehen. Und dieses Wissen nimmt er Tag für Tag ins Gebet, wie wir im ersten Abschnitt lesen können. Und was hat er erfahren von der Gemeinde? Was treibt ihn zum Schreiben? Zunächst mal dankt er überschwänglich für das, was er da erfährt. Ein gewisser Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat, berichtet ihm von Glaube, Liebe und Hoffnung in Kolosse, eine Kleinstadt in Kleinasien, heutige Türkei. Ihr Glaube ist dort am Wachsen und die Liebe, die die Gemeindeglieder zueinander leben, ist vorbildlich. Denn sie haben offenbar nicht nur die Geschwister vor Ort unterstützt, sondern auch darüber hinaus. Paulus bescheinigt ihnen eine gute Ordnung zu haben und einen festen Glauben in 2,5. Sie haben auch den Übergang vom alten zum neuen Menschen hinter sich. In 1,13 werden wir gleich lesen, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und später in 3,7 heißt es, in dem allen, also in den Dingen, die den Zorn Gottes hervorrufen, seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt das alles ab. So kann man bei den Kolossern studieren, was geistgewirktes Leben bedeutet. Erster Punkt, große Dankbarkeit. Das zweite ist der Anlass zur Fürbitte. Er sieht bei den Kolossern eine große Liebestätigkeit. Die Diakonie geht vom Altar aus. So lernt man bei Wilhelm Löhe, von dessen Bücher wir dort gesammelt haben. Doch Liebe ist gefährdet. Eine große Liebestätigkeit braucht auch große Erkenntnis. Darum betet Paulus so inbrünstig. Ich bete darum, dass eure Liebe auch immer noch reicher werde an aller Erkenntnis und Erfahrung. Das gleiche Gebet hat er auch an die Philipper geschrieben und ein sehr ähnliches auch an die, schreibt Petrus im zweiten Petrusbrief an die Gemeinden in der Zerstreuung. Oh, möge doch eure Liebe nicht zu einem humanistischen Gutmenschentum absinken, sondern möge alle Diakonie aus Glaube in Glaube geschehen. Ein sehr aktuelles Problem, auch in der heutigen Diakonie, wo sehr viel zwar unter einem christlichen, landeskirchlichen Rahmen geschieht, aber wo die Mitarbeiter oft selber keine Ahnung haben von diesem geistlichen Rahmen. Ein dritter Punkt bewegt Paulus, diesen Brief zu schreiben. Es gibt nämlich Anlass zur Sorge. Es gibt in Kolosse offenbar Tendenzen zu einer neuen Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit. Es gibt offenbar griechische und jüdisch angehauchte Einflüsterer, die da sagen, ihr müsst doch den Sabbat halten, ihr müsst bestimmte Speisegebote halten und ja, die Beschneidung wohl auch. Paulus sagt ihnen, das ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Wir werden im Laufe der Reihe dann noch näher sehen, welche Irrlehren das sind. Er sagt nicht genau, was es ist, aber wichtig ist, dass er das Zentrum, Jesus Christus, den Kolossern entgegenhält, damit diese Irrlehren überwunden werden können. Wie ein guter Pastor warnt Paulus vor dem Zeitgeist. Einem Zeitgeist, in dem sich Okkultes, er erwähnt die Verehrung von Engeln, Magisches, längst überwundene jüdische Gesetzlichkeit und auch griechische Philosophie miteinander mischen. Das belastet nur die Gewissen und unterschiebt in den Glauben den falschen Gedanken, das Heilswerk Christi müsse noch durch unsere Tätigkeit erst vervollständigt werden. Man könnte in aller Bescheidenheit sagen, der Gemeindehilfsbund ist auch so eine Art verlängerter Kolosserbrief, der die Gemeinden warnt vor dem Zeitgeist aller Art. Was ist aber nun das Zentrum, von dem her sich alles sortiert und von dem her klar gesagt werden kann, dass die jüdischen Sabbatgebote mir kein schlechtes Gewissen machen dürfen? Warum haben die Adventisten Unrecht, die auf dem Samstag als dem Ruhetag und Zeichen des Gottesvolkes bestehen und den Sonntag als Zeichen des Antichristen verunglimpfen? Und woher ergibt es sich, wie die griechische Philosophie zu beurteilen ist? Das ist hier im Kolosserbrief ähnlich wie im Epheserbrief. Es ist dieses tief ergriffene Staunen des Apostels über die Größe des Herrn Jesus Christus. Durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Durch ihn geschieht die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel. Keine Macht kann ihm widerstehen. Jesus hat den Schuldbrief, mit dem der Satan vor Gott gegen uns wetterte, zerrissen, ans Kreuz geheftet. Und wir, wenn wir es annehmen, sind frei. Und Paulus schreibt den Kolossern: Stellt doch eure Erlösung nicht in Frage, wenn ihr meint, ihr müsstet das Werk Jesu noch ergänzen. Weil Jesus so vollkommen ist, ja, weil er Gott ist, darum ist auch eure Erlösung, wenn ihr sie denn im Glauben angenommen habt, vollkommen. Weil Jesus so mächtig ist, sind die armseligen Elementarmächte, wie er sie hier nennt, nämlich die Götzen und Zeitgeister dieser Welt, überwunden. Und nun ist ein neuer, ein geheiligter Mensch möglich. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht durch das Wirken der Technik, wie im Transhumanismus. Nicht durch das Wirken einer methodischen Meditation oder was auch immer. Mit Christus auferstanden, sagt er den Kolossern, sucht, was droben ist. Im Kolosserbrief sehen wir, wie der neue Mensch entsteht. Wir haben ja den Kongress dieses Jahr zum Thema Transhumanismus. Dort möchten wir genau auch diesen Gegensatz zwischen der Vorstellung des Zeitgeistes über den neuen Menschen und der biblischen Vorstellung über den neuen Menschen uns klar machen. Die Botschaft des Kolosserbriefes, die ich hier jetzt vor allem aus den ersten beiden Kapiteln erhoben habe, ist schon großartig genug. Ich will aber noch ein Charakteristikum des Kolosserbriefes erwähnen. Es ist einer der Gefangenschaftsbriefe. Als Paulus schreibt, sitzt er wahrscheinlich in Rom im Gefängnis. Und da könnte er viel berichten von den Verhältnissen, die ihm da begegnen. Wahrscheinlich hat er nicht ein Drei-Gänge-Menü bekommen. Wenn es gut geht, Wasser mit Brot. Er könnte berichten von Schlägen, von Schmerzen durch die Ketten, von seiner Sehnsucht nach Freiheit, vielleicht davon, dass ihn liebe Brüder besuchen dürfen, wie es in Apostelgeschichte 28 heißt. Er könnte berichten vom vorangehenden Schiffbruch, den wir aus der Apostelgeschichte lesen. Nichts kommt vor in diesem Brief. Paulus macht sich in diesen Briefen, obwohl Gefangener, nicht selber zum Thema. Den Korinthern schreibt er, wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus, dass er der Herr ist. 2. Korinther 4,5. Wir verkündigen nicht uns selbst. Das gilt für den Kolosserbrief ganz stark. Und hier sehe ich auch eine große Erleichterung für jeden Prediger. Schöpfe doch dein Glaubenszeugnis, deine Verkündigung aus der Heiligen Schrift. Tritt mit deinem Ich ruhig zurück. Denk nicht so viel über dich selbst nach. Das macht, wie der Jordan Peterson, dieser berühmte kanadische Psychologe, kürzlich sagte, das macht nur unglücklich. Denk nicht so viel über dich selbst nach. So füllt Jesus Christus das Denken und Schreiben des Apostels aus. Er will nichts lieber, als dass es bei seinen Gemeinden eben auch so ist. Bei den Briefen an die Epheser und an die Kolosser spricht man von einem kosmischen Christus in der Darstellung, in der Christologie dieser Briefe. Ein kosmischer Christus, aber nicht, weil Christus so astronomisch weit weg wäre, sondern weil dieser Christus alles erfüllt, weil alles in ihm besteht und weil er immer mehr mit seinem Segen durchwirken will. Wer also ist Jesus? Paulus antwortet im Kolosserbrief: Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von den Toten, das Haupt der Kirche, der Erlöser durch sein Blut. Der Erstgeborene von den Toten, habe ich schon gesagt. In ihm ist alle Weisheit und Erkenntnis und so weiter. Wie gesagt, worin exakt das Gegenteil besteht, das durch diesen Glauben an Christus verdrängt werden will, wissen wir nicht. Aber wir sehen im Brief des Paulus die große Zuversicht, dass mit einer guten Verkündigung, mit einer guten Schriftkenntnis die guten Früchte auch wachsen und die falschen einfach verdrängt werden. An dieser Stelle musste ich wieder an unsere Buchenhecke denken, die die Blätter über den Winter behält. Erst wenn die neuen Blätter herauswachsen, dann fallen die alten ab. Die werden einfach überflüssig. Und so ist es mit uns. Es hat unendlich viel mehr Wert, die Bibel zu lesen und wieder zu lesen, als 1000 Bücher und Zeitungen und Internetseiten. Die heilsamen Worte der Apostel verdrängen, ja vernichten die falschen Lehren, die wir sonst aufnehmen würden. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Ja, nach dieser Einleitung zum Kolosserbrief erheben wir uns und hören die ersten 14 Verse. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir nehmen Platz. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Man könnte Paulus fragen, Moment mal, geht's nicht eine Nummer kleiner, etwas bescheidener? Spricht hier nicht ein Mensch zu Menschen? Aber zurückgefragt, wollen wir lieber, dass Gott zu uns spricht oder einfach ein Mensch? Wollen Sie einen Pastor von Gottes Gnaden vor sich haben oder einen, der abhängig ist von Menschen? Wollen Sie einen haben, der Ihnen nach dem Mund redet oder ein echtes Gegenüber? Bei den Galatern war das noch wichtiger. Da betont er seine Autorität am Anfang noch stärker und sagt, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Angesichts der Krisen bei den Galatern, Korinthern und Kolossern konnte Paulus nicht einfach von Mensch zu Mensch reden. Er ist ein Apostel mit einer einmaligen Sendung von Christus. Bescheidener geht es also nicht. Es wäre eine Beleidigung für den Sender, den Herrn. Er musste mit dieser Autorität auftreten. Den Korinthern schreibt er, ein Zwang liegt auf mir. 1. Korinther 9. Wollen wir Menschenwort oder Gotteswort, um den Glauben zu erlangen, die Ewigkeit zu erlangen? Wenn wir unsere Autos schon am liebsten von einem Fachmann reparieren und unsere Organe am liebsten von den besten Spezialisten operieren lassen, um wie viel mehr sollten wir, wenn es um die Ewigkeit geht, den hören, der von Gott selbst dazu berufen ist? Das ist der Apostel. Und das ist auch der Grund, warum die Gottesdienste, wenn es denn recht zugeht, im Namen des Dreieinigen unter seiner Leitung stattfinden. Und dass wir die Auslegung der Schrift von einer Person hören, die dazu auch mal öffentlich bestimmt wurde und verpflichtet wurde, Bibeltexte bibelgemäß auszulegen und auf eigene Fündlein zu verzichten. Und dabei ist heute klar, dass unsere Predigerautorität ungleich niedriger ist als die der Apostel. Den heutigen Predigern ist es untersagt, heilige Bücher zu schreiben. Den Aposteln war es geboten. Die Apostel waren unmittelbar von Christus eingesetzt und ihr Amt unwiederholbar. Jetzt wird auf ihrer Grundlage gebaut. Bei uns Predigern und Pfarrern haben doch noch viele Menschen die Hände im Spiel gehabt. Und darum muss die Gemeinde stets angehalten werden, selbst an der apostolischen Lehre zu prüfen, ob es sich so verhält, wie ihnen da gesagt wird. Und Paulus schreibt Vers 2 an die Heiligen in Kolosse. Er spricht also zu denen, von denen er voraussetzt, dass sie den Heiligen Geist haben. An diese richten sich die Propheten und Apostel. Natürlich, die Welt darf und soll zuhören, was in der Gemeinde gepredigt wird. Wir übertragen die Verkündigung ins Internet. Es ist nicht geheim. Aber trotzdem sprechen wir nicht so, dass möglichst viel Außenstehende ein gutes Gefühl dabei haben. Ich wurde auch schon dazu aufgefordert, doch mehr eben im Gestus von Mensch zu Mensch zu sprechen. Sei doch locker, sei doch authentisch, zeig dich. Das Ende vom Lied ist, wenn man das immer weiterzieht, dass die Bibel abgestuft und schließlich überflüssig wird. Mit dem Leiter eines großen christlichen Werkes konnte ich tatsächlich keinen Konsens einmal über die Frage finden, ob die Bibel im Gottesdienst verlesen werden muss. Das war im evangelikalen Bereich. Und es zeigt, wie tief der sogenannte Siegeszug des modernen Selbst, wie Karl Truman es in einem wichtigen Buch nennt, sich auch schon in die evangelikale Bewegung hineingefressen hat. Den Korinthern schreibt Paulus, dass er als geistlicher Mensch zu geistlichen Menschen spricht. Wenn schon von Mensch zu Mensch, dann auf dieser Grundlage. 1. Korinther 2,13. Im dritten Vers beginnt er mit dem, was Sie als Kanzelgruß kennen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. In den anderen Briefen setzt er dann noch fort, und dem Herrn Jesus Christus. Der Vater steht zu Beginn. Nicht der allmächtige Gott, es ist der Vater. Und so beginnen wir auch im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater. Und dann kommt erst der Allmächtige. Die Priorität ist klar. Wenn wir nicht den Vater hätten, dann würden wir auch nicht den Allmächtigen haben. Im Islam ist es genau andersherum. Gott ist einer, ist das wichtigste Bekenntnis, und zwar der Allmächtige, der Eine. Im Christentum glauben wir an den Vater und damit auch an den Sohn und den Heiligen Geist, den dreieinen Gott. Ein Gott in drei Personen, also ein Gott, der schon in sich voller Liebe ist und so uns als Person auch in Liebe gegenübertreten kann. Die ganze Härte, mit der der Islam den Andersgläubigen entgegentritt, erklärt sich aus diesem Gottesverständnis. Es ist nur einer, der Allmächtige, und der hat keinen Sohn. Es darf nicht sein. Der ist nicht in sich Liebe, weil er eben nur einer ist. Und dann im ganzen nächsten Abschnitt dankt Paulus für Glaube, Liebe, Hoffnung und Erkenntnis, die er bei den Kolossen hörte. Diese Großworte, Glaube, Liebe, Hoffnung, Erkenntnis, stehen hier dicht zusammen. Und Paulus redet hier wie Petrus im 2. Petrusbrief. Wir haben einmal eine Broschüre über diesen 2. Petrusbrief herausgegeben und dort haben wir herausgestellt, Glaube muss mehr sein als Gefühl. Glaube enthält klare, in Worten aussagbare Erkenntnisse. Eine Flucht in eine mystische, sprachlich nicht fassbare Innerlichkeit ist daher abzulehnen. Es wird ja manchmal versucht, eine Ökumene darauf aufzurichten, dass es in Glaube und Religion vor allem um das Gefühl der Geborgenheit geht. Und das würde man ja in ganz verschiedenen Konfessionen und Religionen finden. Das wäre aber für Paulus und Petrus viel zu wenig. Glaube ist auch aussagbar und hat eine klare Erkenntnis über Jesus Christus. Wer also dazu Näheres wissen möchte, der mag zu dieser Broschüre greifen. Näher bedenken möchte ich mit Ihnen noch Vers 9 und 10, wo Paulus den Kolossern mitteilt, dass er täglich für die Kolosser betet. Vers 9. Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Ich frage, warum sagt Paulus es den Kolossern, dass er für sie gebetet hat und noch betet? Wieso sagt man das einander? Ich habe für dich gebetet. Kommt es nicht darauf an, dass es überhaupt geschehen ist, dass Gott es weiß und damit es erledigt ist? Ist es ein Psychotrick, wenn ich das dem anderen sage, dass er sich besser fühlt? So eine Art Placebo. Es wirkt, weil man ja annimmt, es wird schon irgendwie gut sein. Nein, liebe Freunde, lassen wir uns den Wert dieser Mitteilung, ich habe für dich, ich habe für euch gebetet, nicht madig machen. Denn wir nehmen, wie Sven Findeisen mal gesagt hat, dadurch Anteil am Blutkreislauf der Gemeinde. Der Heilige Geist ist es, der diesen Kreislauf in Gang hält und der so einen großen Trost für alle Angefochtenen entstehen lässt, wenn sie wissen, dass für sie gebetet wird, dass sie mit ihrem schwachen Glauben vor Gott nicht alleine stehen. Darum schrieb Bonhoeffer einmal im gemeinsamen Leben, der Christus im Bruder ist immer stärker als der Christus in mir selbst. Gestern rief mich ein älterer Herr an und sagte, meine Frau ist im Pflegeheim, ich war im Krankenhaus, bin jetzt wieder daheim, ich bin alleine, mein Glaube ist sehr schwach. Ich kenne den Herrn schon länger, er hat öfters angerufen und übersprudelte eigentlich immer vor Zeugnis und Glaubensbegeisterung, aber jetzt geknickt und still. Es entstand eine kurze Stille. Und dann sagte ich, lieber Bruder, hören Sie das Wort. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Psalm 16, 8 und 9. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Denken Sie nicht über sich nach. Richten Sie Ihre Augen auf den Herrn und seine Größe. Halten Sie fest, denn Sie sind gehalten. Heinrich Kemner hat sich stets dankbar auch an die Gebete seiner Eltern erinnert. Er sagt einmal, was ich geworden bin, bleibe ich den Eltern schuldig, die für mich gebetet haben. Er wusste es, dass er viel den Gebeten der anderen zu verdanken hatte. So lenkt der Heilige Geist durch die Gebete der Gotteskinder die Geschichte zum Guten. Er beteiligt uns an der Lenkung der Geschichte. In dem Zusammenhang darf ich an den letzten Kongress erinnern, wer regiert die Geschichte, da haben wir das auch gesagt. In der Johannesoffenbarung werden die Gebete der Heiligen im Bild eines zu Gott aufsteigenden Rauches dargestellt. Offenbarung 5 und Offenbarung 8. Einmal wird mit diesen Gebeten der Lobpreis der ganzen Schöpfung eröffnet, einmal jedoch auch das Fortschreiten der göttlichen Zorngerichte über die Welt. Nehmen wir also ernst, was wir beten. Gott nimmt es auch ernst. Summa summarum, von der Fürbitte zu sprechen und anderen weiterzugeben, ist kein Placebo und kein Psychotrick, sondern Anteilnahme am Gebetswirken des Heiligen Geistes. Paulus erzählt den Kolossern ganz bewusst auch, dass nicht nur er, sondern auch Epaphras für sie beten würde. Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. So wissen die Kolosser, so sollen sie es jedenfalls wissen, sie sind von Gottes Wirken umgeben, mittelbar durch die Gebete. Als eine unserer lieben Frauen im Gemeindehilfsbund Krebs diagnostiziert bekam, haben auch unter uns viele mit Gebet begonnen. Und Gott hat es geschenkt, sie wurde zuletzt entlassen ohne Befund, ohne noch feststellbare Krebsherde. Da wird sich der Herr mitgefreut haben, dass wir uns freuen durften, unsere Gebete sind erhört. Am wichtigsten für den Glauben in der Endzeit scheint mir aber, dass wir am Gebet für die verfolgten Christen nicht nachlassen, dass ihr Zeugnis, ob sie befreit werden oder ob sie leiden müssen, zum Samen neuer Gemeinden werde. Dass wir und wie sehr wir, liebe Freunde, von Gottes Wirken umgeben sind, wollen wir abschließend noch an Vers 13 lernen. Paulus schreibt, er, der Vater, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Die Macht der Finsternis. Aus der Macht der Finsternis hat er uns errettet. Ich hoffe, wir haben nicht vergessen, aus was für Finsternissen, aus was für unsichtbaren und bösen Mächten wir errettet sind im Glauben. Wenn schon die Mächte, die im Sichtbaren agieren, wie wir an der aktuellen Politik sehen, so unglaubliche Verwerfungen erzeugen können, um wie viel mehr können es die unsichtbaren Mächte, die unerkannt im Hintergrund bleiben? Und diese Mächte wollen alle vor allem eines: unseren Blick von Christus abwenden. Auf uns selbst, auf die Verhältnisse, auf alles, was das Fleisch befriedigt. Unser Weg zu Christus und mit Christus kann, und das ist sich Paulus ganz bewusst für die Kolosser, kann nicht ohne Gegenkräfte ablaufen. Martin Luther schreibt deswegen zu dieser Stelle Folgendes. Zitat: Der Apostel sagt nicht nur, er hat uns frei gemacht von der Finsternis, sondern von der Herrschaft der Finsternis. Womit er anzeigt, dass der Teufel nicht ein gewöhnlicher Geist ist, wie wir meinen, sondern dass er die Macht hat, ein Reich. Aber ein Reich von solcher Art, dass es lauter Finsternis ist. Der Teufel ruht nicht, sondern er ist ein mächtiger Herr, so mächtig, dass es nach Gott keine Herrschaft gibt, die ihn unterdrücken könnte. Ihn können keine Fürsten mit all ihrer Gewalt und Weisheit aufhalten. Darum heißt er, also der Teufel, der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4. Und Paulus nennt ihn den Fürsten der Finsternis, wie er in Epheser 6 schreibt. Damit wird gesagt, dass wir einen Fürsten über uns haben, wenn wir unter dem Teufel stehen, der ganz und gar die Gewalt über uns hat. Hier ist es aus mit dem freien Willen. Aus der Gewalt der Finsternis kann niemand uns frei machen, es sei denn Gott selbst. Und weiter: Also erkennt der Mensch unter der Herrschaft der Finsternis rein gar nichts. Ja, er heißt das Böse gut. Ja, das sind wahrlich schreckliche Finsternisse, dass man das Schlechteste das Allerbeste heißt, nennt. So treibt er die feinen Leute an, dass sie sagen, dies ist gut. Ich beende das Zitat hier mal und erinnere an das, was von landeskirchlicher, von EKD-Seite kürzlich über das Thema Abtreibung herausgegeben worden ist. Sie haben sich noch einen Schritt weiter zur völligen Liberalisierung bewegt. Es ist grauenhaft. Und Luther sagt, das sind feine Leute, die das Schlechteste das Beste heißen, die Leben und Tod vertauschen. Luther weiter: So reißt der Teufel herein mit seinem glatten Predigen. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, wie wir hier sehen, dass Paulus sagt, dass ihr zur vollkommenen Erkenntnis Gottes gelangt und voll der Weisheit Gottes werdet und über solcherlei Geister zu urteilen versteht. Also die Erkenntnis Christi, wenn ihr die nicht habt, dann wird der Teufel, der sich in einen Engel des Lichts verwandelt, euch davonreißen. Das hat er übrigens 1526 gepredigt in Anwesenheit des Königs von Dänemark und in Anwesenheit des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg. Ja, so gehören wir also, wie Paulus hier sagt, in ein anderes, ein neues Reich, das Reich des lieben Sohnes, Jesus Christus. Also ein liebliches, ein helles Reich. Und die beiden Reiche stehen im Kampf miteinander, solange wir leben. Ich möchte zum Abschluss noch den Erfahrungsbericht des bekannten Bibelauslegers Benedikt Peters vortragen. Benedikt Peters, der genau zu dieser Stelle Kolosser 1,13 berichtet, wie die beiden Reiche um ihn gekämpft haben. Als 14-Jähriger beschloss ich, Atheist zu sein. Mit 17 Jahren begann ich, Drogen zu nehmen und war bald ein Ausgeflippter, dessen Lebensinhalt von Drogen, Rockmusik und Reisen geprägt war. Nach meinem Abitur reiste ich nach Indien und gewann dort ein erstes Interesse an den asiatischen Religionen. Im Zusammenhang damit beschloss ich, mit den Drogen aufzuhören. Ich begann dann in den heiligen Büchern der großen Weltreligionen Hinduismus, Buddhismus und Christentum, und Islam zu lesen. Daneben las ich auch täglich in der Bibel. Nach einigen Monaten in der Schweiz zog ich wieder los, um in Indien einen Guru zu finden. Ich wollte jemand finden, der Gott kannte und mir den Weg zu ihm zeigen könnte. Allerdings kam ich nicht bis Indien. Es war November 1971. Zwischen Indien und Pakistan war Krieg ausgebrochen, sodass die Grenze zwischen diesen Staaten geschlossen war. Deshalb musste ich in Pakistan bleiben. Ausgerechnet dort lernte ich dann einen gläubigen Christen kennen. In Klammer, wozu ein Krieg gut sein kann. Ich blieb noch über ein Jahr in Pakistan und las in dieser Zeit nichts anderes mehr als die Bibel. Da wurde es mir dann geschenkt, dass ich erkannte, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der für meine Sünden in den Tod gegangen ist. Nach dieser meiner Bekehrung hatte ich gleich von Anfang an den Wunsch, meinen Herrn zu bezeugen. Das tat ich auch in Pakistan und anschließend noch ein Jahr lang in Indien und Bangladesch. Dort war ich zu einer Missionsorganisation gestoßen, über die ich mit Pfingstkreisen in Kontakt kam, wo ich mit Geistestaufe und Zungenreden konfrontiert wurde. Als völlig unerfahrener Christ gab ich mich dem Irrweg hin und erlebte nach einigem Beten eine Geistestaufe. Dabei durchströmte mich etwas warm und wohlig und dann versuchte ich in Zungen zu reden, was auch gelang. Allerdings machte es mir einiges Kopfzerbrechen, dass ich nie wusste, was ich während der Zungenrede sagte. Ich hatte überhaupt irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, ein schlechtes Gewissen. Einige Wochen später kam mir durch Gottes Gnade ein Buch von Watchman Nee in die Hände. Es handelte von Zerbruch und Geistesfülle und machte mich sehr nachdenklich. Als ich noch etwas später vom gleichen Verfasser die verborgene Kraft der Seele las, wurde mir ganz klar, meine Geistestaufe war seelischen, wenn nicht sogar dämonischen Ursprungs gewesen. Ich beugte mich tief darüber vor dem Herrn und durfte dann auch erkennen, dass es ungöttliche Motive gewesen waren, die mich verleitet hatten, die Geistestaufe zu suchen. Dabei hatte das Erlebnis mir damals so gut gefallen. Im Nachhinein weiß ich aber warum. Es entsprach genau der mystischen Welt, der Droge und des Hinduismus, aus der ich herauskam. Das ist auch der Grund, warum so viele ehemalige Mystiker, Drogenkonsumenten, Anhänger östlicher Philosophien etc. in die Pfingstbewegung hineingezogen werden. Wo es an einer tiefgehenden Buße und Reinigung, an einer bewussten Absage an alle schwerwiegenden Bindungen der Vergangenheit mangelt, da fühlt man sich hingezogen zu einem charismatischen Christentum und kommt von einer Bindung in die andere. Im Frühling 1974 kehrte ich, also Benedikt Peters, dann in die Schweiz zurück, um gewisse Dinge aus meinem alten Leben in Ordnung zu bringen. Bald hörte ich davon, dass man als Christ auch noch okkult belastet sein kann. Ich bekannte vor Gott alle Dinge der Zauberei, des Aberglaubens und des Götzendienstes, die mich betrafen. Auch sagte ich mich im Namen Jesu von allen Mächten los, die dahinter stehen. Das bewirkte eine deutliche Reinigung und Befreiung von Zwängen. Ich erlebte keine Rückfälle mehr in rauschartige Zustände und gewann mehr Ausdauer für das Gebet und das Lesen in der Bibel. Zitat Ende. Trotzdem war Benedikt Peters dann noch nicht völlig frei von den alten Bindungen. Gerade wenn er längere Zeit in der Fürbitte ausgeharrt hatte, spürte er irgendwie geschüttelt, ja gewürgt zu werden. Er betete mit anderen Brüdern um Befreiung und die Anfechtungen wichen schließlich endgültig. Er schreibt, ich stellte dann fest, dass ich in meinen Gedanken immer freier und leichter wurde, dass sich mein Gedächtnis verbesserte und dass vor allem jetzt die Bibel immer klarer und lebendiger zu mir sprach. Zitat Ende. Wenn wir nach all dem auf unseren Bibeltext zurückschauen, merken wir, wie alles zusammengehört. Gott der Vater, der den Sohn gesandt hat zur Versöhnung und der dem Apostel die Vollmacht gegeben hat. Das zweite, Christus hat dem Apostel die Vollmacht gegeben. Das dritte, das Wort Gottes, durch das Epaphras die Gemeinde gegründet hat. Und schließlich der jetzt neue Blutkreislauf der Gemeinde, in der gegenseitigen Anteilnahme und Fürbitte vor dem Thron Gottes. Ich lese uns noch einmal diese letzten Verse. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Amen.